Frage ist, wie schafft man es in der Data Economy, in der es scheinbar unendlich viele Daten gibt, in der man extremst leicht den Überblick über wertvolle Insights verliert? Wie schafft man es in dieser Economy, Daten so zu nutzen wie Amazon und Co., um kundenzentriertere Entscheidungen zu treffen, bessere und erfolgreichere Produkte zu entwickeln und somit ultimativ schneller zu wachsen als der Marktdurchschnitt? Das ist die Frage und dieser Podcast wird sie dir beantworten. Mein Name ist Samuel Hess und herzlich willkommen zum Less Ego, More Data Podcast. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge des Less Ego, More Data Podcast. Heute zu Gast unser Webanalyst Vinzenz Locher. Vinny ist seit, ich glaube April, korrigiere mich, wenn es falsch ist, bei uns und hilft uns im Bereich Web Analytics weiter nach vorne zu kommen. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Monaten, wo er bei uns ist, so viel von ihm schon gelernt, als ich mir gedacht habe, wäre mal ultra spannend, ihn heute auch hier im Podcast zu haben und die Fragen, die sich, glaube ich, jeder so stellt, was Analytics angeht, an Vinny direkt zu stellen. Deshalb, Vinny, freut mich richtig, dass du da bist. Nicht nur heute im Podcast, sondern auch generell bei uns. Und für alle, die dich nicht kennen, was wahrscheinlich der Großteil ist, stell dich doch einfach gerne mal kurz vor, wer du bist und auch was du gemacht hast, bevor du bei uns warst.
Jo, hallo. Ich freue mich auch, jetzt seit einem halben Jahr bei Trip zu sein. Es macht echt Spaß. Und zu mir, ich bin Vinzenz Locher, kurz Vinny nennen. Also meine Mutter nennt mich Vinzenz, wenn sie sauer ist. Alle kennen mich nur als Vinny. Und ja, ich bin jetzt schon seit circa 4-5 Jahren in dem Bereich Webanalyse tätig. Vor Trip war ich bei der W&W-Gruppe im digitalen Startup-Bereich. Die haben eine Versicherung, eine digitale gegründet. Und da war ich auch als Webanalyst tätig. Genau, habe dort geholfen, den Bereich aufzubauen, habe mich unter anderem darum gekümmert, eine Cloud-Datenbank aufzubauen, wo wir Front- und Backend-Daten vereint haben. Und genau.
Geil. Was hast du vorher im Web-Analytics-Bereich gemacht? Oder hast du direkt studiert und dann direkt mit Web-Analytics angefangen?
Ich habe studiert tatsächlich, was ganz anderes. Ich habe Volkswirtschaft studiert, Bachelor. Habe da auch danach dann erstmal bin ich reisen gegangen, weil ich nicht so ganz wusste, in welchen Bereich ich gehen möchte und bin dann so ein bisschen auf die Schiene gegangen, mir danach Programmieren beizubringen. Das heißt, ich habe ganz klassisch jetzt nicht mit den Programmiersprachen, aber mit diesen Markup-Languages HTML, CSS angefangen, dadurch in JavaScript reingerutscht. Ich habe im Studium R gelernt, das ist so eine Statistiksprache, deswegen konnte ich relativ schnell auch in Python reinfinden. Und dann natürlich ist SQL, glaube ich, noch so ein Ding, was man lernen sollte, wenn man mit Daten arbeitet. Ich habe mir da viel selber und autodidaktisch beigebracht.
Geil, und wie kam es dann in den Web-Analytics-Bereich? Also einfach spontan wo beworben und gesehen, ey, ich habe mir so viel selber beigebracht und jetzt richtig Bock, das zu machen.
Ja, ey, total lustig. Ich habe während dem Studium ein Praktikum gemacht in einem Startup in Frankfurt und eigentlich in einem ganz anderen Bereich und hatte da das erste Mal so die Berührungspunkte zum Online-Marketing und habe diese Datenwelt entdeckt, so wie man Zielgruppen aufbaut, wie man Remarketing macht, fand das eigentlich ganz interessant, habe dann mein Studium auch in den Bereich ein bisschen ausgelegt, also tatsächlich dann Volkswirtschaft mit Marketing abgeschlossen als Hauptfach und danach ging es weiter, dass ich dann als Online-Marketing-Manager gearbeitet habe, auch wieder in einem Startup. Das heißt, ich war da so einmal querfeldein für SEO tätig, für Performance-Marketing, Web-Analyse, also alles querfeldein gemacht. Und dann habe ich gemerkt, so hey, am meisten macht mir dieses technische, Techie-Gedöns Spaß. Und habe mich da dann mehr eingearbeitet, Schulungen gemacht, Blogartikel gelesen, genau.
Und dann bin ich da so reingerutscht. Was ist dein absoluter Lieblings-Analytics-Blog?
Also am meisten feiere ich, glaube ich, den Blog von Seymour Haber. Der macht richtig geiles Zeug für den Google Tag Manager. Wenn man da irgendwie krasses Tracking-Zeug mal bauen möchte, einfach mal so einen Blog von dem durchlesen und der hat super Tipps und ja.
Hat richtig geile Tipps, nur das Interface von dem Blog ist so scheiße. Das immer das. Oder hat das zwischenzeitlich geupdatet?
Ja. Oh, das weiß ich gar nicht. Also es ist alles nicht super geil, aber der Inhalt ist Bombe. Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwie mal ein bisschen advancederes Zeug mit dem Google Tag Manager machen will.
Das packen wir auf jeden Fall mal in die Shownotes rein, Simon O'Hara. Aber in dem Podcast soll es ja ein bisschen mehr, ich sag mal, um die Basics gehen, was Analytics angeht. Deshalb, wenn wir ja oft auch mit neuen Kunden anfangen zum Arbeiten, ist das oftmals zwischenzeitlich so das Erste, wo du machst, dass du einen Analytics-Account anschaust. Wenn du jetzt einen komplett neuen Analytics-Account hättest und jetzt noch keinen vorhandenen Shop hast, wie würdest du vorgehen? Was würdest du sagen, ist so essentiell für ein wirklich gutes Analytics-Setup, mit dem man arbeiten kann?
Also das Wichtigste, glaube ich, ist, dass GA mal irgendwie alle Seiten trackt und wirklich auch überall implementiert ist. Und ja, dann halt die Verknüpfungen zu den ganzen Plattformen, die es so gibt. Also halt geil, wenn die Search Console eingebunden ist, Google Ads eingebunden ist. Ja, das sind so die absoluten Basics, wo man dann mal anfangen kann, drauf aufzusetzen.
Warum ist es wichtig, dass zum Beispiel Search Console und die ganzen anderen Sachen eingebunden sind?
Weil du damit dir Daten aus den anderen Bereichen siehst. Also die Search Console ist ja jetzt für die Suchergebnisse da. Dann kann man in GA halt einmal gucken, okay, was haben deine Nutzer, die auf die Webseite gekommen sind, über die organische Suche, was haben die denn gesucht, was waren so die Keywords, was interessiert deine Nutzer denn? Und Google Ads wiederum ist ja die Plattform, um Online-Marketing zu machen, also Bannerwerbung, Suchwerbung etc., YouTube-Ads. Und da ist es halt einfach geil, dass du dir halt dann aus GA und aus deinen Website-Besuchern geile Segmente bauen kannst, die du dann fürs Targeting verwendest.
Got it. Vielleicht noch eins zurück, das war gerade, was ich vergessen habe. Wenn du sagst, auf allen Seiten GA einbinden, wo siehst du einen Fehler, dass die meisten Leute das nicht machen? Oder wie kann man es auch debuggen, wenn es jetzt mal, oder wie kann man schauen, ob wirklich alles getrackt wird?
Ja, also man sollte sich halt seine Shop-Architektur anschauen und gucken, ob da wirklich, also man hat ja Berichte für die Pages und schauen, ob da auch wirklich alle Pages, die man im Shop hat, ob die auch in GA angezeigt werden. Das heißt, ob dann auch wirklich die Thank-You-Seite ganz am Ende mit dabei ist. Und da habe ich einfach schon oft erlebt, dass an irgendeiner Stelle auf irgendeiner Seite GA gar nicht eingebunden ist und dann geht halt im schlimmsten Fall eine Seite komplett verloren, die man nicht trackt.
Würdest du sagen, dass es bei bestimmten Shop-Softwares oder Shop-Backends schwieriger ist, GA zu implementieren? Also beispielsweise Shopify gegen eine Magento oder Adobe. Würdest du sagen, dass Shopify da deutlich leichter ist als die anderen zwei Plattformen?
Dadurch, dass ich das bei den anderen zwei Plattformen noch gar nicht aktiv implementiert habe, kann ich das nicht sagen. Aber ich glaube, dass es halt wenn man keine Shop-Systeme nutzt, dann ist es ein bisschen schwieriger, das zu implementieren, als wenn man ein Shop-System nutzt. Die meisten modernen Shop-Systeme bieten ja im Backend irgendwie eine Lösung an, wo du GA einfach entweder das Tracking-Snippet einbaust, wobei bei Shopify musst du das, glaube ich, nicht mal mehr. Da reicht's, wenn du deine Property-ID irgendwie da einfach reinpackst. Und dann läuft das eigentlich komplett frei. Genau.
Ja, das ist bei Shopify ultra geil. Also kann man nicht anders sagen, dass das wirklich geil in der Leichtigkeit ist.
Feiere ich auch, dass da direkt das E-Commerce-Tracking mit aktiviert werden kann. Das ist ja auch super simpel. Im Endeffekt klickt man da einen Haken und hat das E-Commerce-Tracking da mit drin.
Für alle, die jetzt kein E-Commerce-Track oder die sich nicht so tief in GA auskennen wie du, erklär vielleicht mal, was ist E-Commerce-Tracking oder auch das Enhanced-E-Commerce-Tracking?
Das Enhanced-E-Commerce-Tracking ist ein Tracking von Google Analytics. Ich glaube, es wurde 2014 eingeführt. Wo man in der Lage ist, dann Produkte und Abschlüsse zu messen und auch den Umsatz mit zu tracken. Also man weiß dann, welches Produkt aus welcher Produktliste, aus welcher Kategorie gekauft worden ist und Teil einer Transaktion war. Und das ist halt mega geil für nachher Return on Invest Rechnungen, die man anstellen will und einfach auch mal gegenzurechnen, ob sich die Performance-Kampagnen, die man dann vielleicht fährt, ob die sich rechnen.
Gott, also du im Prinzip kannst dann alles connecten von Werbeanzeige bis hinten raus zum Backend und dir schauen, wie gut du als die Kampagne, die auf das Produkt abgezielt hat, ist da wirklich der ROI rumgekommen.
Genau. Ein weiterer Vorteil vom E-Commerce-Tracking ist die Funnel-Analyse, die ich ganz cool finde.
Geh da mal drauf spezifischer ein. Ich glaube, Funnel-Analyse ist auch, ich finde es immer so lustig, wenn man über so Themen redet. Für einen selber ist es immer so selbstverständlich, was damit gemeint ist. Ja. Funnel-Analyse bei uns. Erklär mal, was machen wir genau und was schauen wir uns an?
Genau, also eine Funnel-Analyse. Ich fange vielleicht mal ganz vorne an. Ein Funnel ist im Endeffekt, kann man sich vorstellen, auf Deutsch ein Trichter. Durch diesen Trichter laufen praktisch Nutzer auf einem Online-Shop. Das heißt, die beginnen irgendwo ganz vorne auf einer Landingpage, gehen dann auf eine Kategorieseite, eine Produkt, dann auf eine Produktseite, weil sie sich irgendein Produkt genauer anschauen wollen. Wenn sie sich entschieden haben, wollen sie das Produkt dann wahrscheinlich in den Warenkorb legen. Dann sind sie im Warenkorb und dann beginnen sie den Checkout, laufen da verschiedene Steps durch, wo sie ihre Kontaktdaten angeben möchten oder müssen ihre Bezahlinformationen müssen sie dann angeben. Genau, und so durchlaufen sie dann bis letztlich zum Kauf einen Funnel durch und das ist dann auch das, was wir uns dann anschauen und wo wir dann gucken bei Trip, wo läuft's gut und wo läuft's vielleicht nicht so gut und warum und was kann man ändern. Genau, und das E-Commerce-Tracking bietet da eigentlich schon von Grund auf, wenn man das einsetzt, eine Möglichkeit, sich den Funnel anzuschauen. Das ist ganz cool visualisiert mit Balken. Dann sieht man eigentlich ganz gut, wo so Abbruchraten sind und Einbrüche sind im Funnel, genau.
Wie wichtig würdest du sagen, ist bei einer Funnel-Analyse das Segmentieren? Also, dass man sich anschaut, wie ist jetzt mein Funnel, zum Beispiel Mobile versus Desktop oder bei neuen und wiederkehrenden Besuchern?
Also extrem wichtig. Was ich immer wieder sehe, ist, dass sich Nutzer, gerade jetzt, du hast es ganz gut schon genannt, so Desktop versus Mobile, dass sie sich teilweise ganz, ganz anders bewegen. Und auch da ist es halt wieder davon abhängig, wie sich die Nutzergruppe bei dir auf dem Shop eben zusammensetzt. Also was ich sehe, ist, dass in den letzten Jahren einfach so krass diese Mobile-Nutzung zugenommen hat und auch weiter zunimmt. Und dann ist es schon sinnvoll, halt herzugehen und zu sagen, man guckt sich den Funnel erstmal mobile an und segmentiert nur nach Mobile-Nutzern, weil die teilweise 90% der Nutzung ausmachen, der Nutzer, und auch halt umsatzmäßig dann meistens die Oberhand haben, einfach aufgrund dieser puren Masse, die über Mobile kommt. Und dementsprechend sollte da auch dann das Augenmerk drauf liegen.
Das definitiv. Und ich finde, also was ich ultra interessant finde, ich habe das bei 2-3 Projekten bei uns mitbekommen, dass unbeabsichtigt Mobile- und Desktop-Funnels, also wie es aufgebaut ist von der Struktur her, komplett unterschiedlich waren und sich dann gefragt wird, warum ist jetzt zum Beispiel unser Desktop-Funnel so viel besser? Und dann ist halt einfach Mobile irgendwas nicht beachtet worden. Deshalb da, wenn ihr euch, schaut euch wirklich alle mal Quicktip aus, die den Podcast anhören, eure Funnels auf verschiedenen Endgeräten an und checkt einfach mal ab, ob es irgendwo was Gravierendes, Schlechteres gibt und dann vergleicht, ich mache es bei uns immer, oder wenn ich das mache, immer in Figma-Boards und zeichne mir so die User-Flows eigentlich auf, macht es mal und probiert, ob ihr was rausfindet. Weil das wollte ich auch sagen, also eine Sache, die ich auch von dir gelernt habe, wirklich segmentieren und alles anschauen und Fragen stellen, warum ist das so, warum ist das hier wieder anders? Ah, das wird Abstand, eine von geilsten Analysen. Dann, was du bei uns ja auch zwischenzeitlich machst, Bounceback-Analysen. Das finde ich auch ultra spannend. Kannst du dazu was sagen, wie wir das bei uns machen und vor allem auch, wie man es, ich sage mal so, wie man hier auch die Segmente anlegt. Also für alle, die es nicht wissen, eine Bounceback-Analyse ist zum Beispiel, wenn jetzt jemand auf einer Produktseite ist und zum Beispiel was im Warenkorb legt, dann geht er auf die Warenkorbseite und springt dann aber wieder zurück auf die Produktseite. Also holt mir einfach zum Analysieren, bei welchen Seitentypen kommt es oft vor, dass Nutzer zurückspringen, weil man dann irgendwie rausfinden kann, fehlen dem Nutzer irgendwo Informationen. Also wir gehen davon aus, dass wenn ein Nutzer von einer Seite auf die andere geht und wieder zurück, dann sucht er irgendwas, wo er nichts findet auf der Seite. Wie setzt man das Ganze technisch um? Weil da kann man ja viel falsch machen.
Ja, da hast du mich jetzt ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt, tatsächlich. Mit Bounceback-Analysen habe ich mich noch gar nicht so arg beschäftigt. Wie ich vorgehen würde, ist halt auch wieder über GA gibt es ja die Möglichkeit, sich die Seitenpfade anzuschauen, auf welcher Seite ist der Nutzer aktuell gewesen und auf welcher war er davor, also den vorherigen Seitenpfad sich anzuschauen. Und auch hier kann man halt segmentieren und sagen, wenn der vorherige Seitenpfad halt irgendeine Produktseite ist, kann man sich anschauen, wohin die Nutzer danach halt hingegangen sind. Und damit hat man praktisch eine Bounce-Back-Analyse gemacht.
Alright, wenn man jetzt eine Funnel-Analyse gemacht hat oder sich generell auch Daten anschauen mag in GA, was sind noch so Sachen, die du unbedingt machen würdest? Wir haben im Vorgespräch kurz ein bisschen über Filter gesprochen. Warum würdest du ihm empfehlen, Filter einzusetzen und warum sind die so wichtig auch?
Ein großes Thema bei GA ist halt immer der Datenmüll, der produziert wird. Ich sehe das bei ganz, ganz vielen Kunden, dass halt einfach alles mitgetrackt wird und so ein typischer Fehler ist einfach, dass der ganze interne Traffic, der verursacht wird, nicht also damit reinfließt. Ich meine, man hat selber ein Marketing-Team vielleicht, eine Dev-Abteilung und die schauen regelmäßig auf die Webseite rein. Das sind halt alles Nutzer, die da mitgemessen werden, die man eigentlich nicht mitmessen sollte. Das heißt, man sollte Filter anlegen, unbedingt. Und in den Filtern kann man verschiedene Sachen machen. Also zum einen mal würde ich den ganzen internen Traffic ausschließen. Das ist also deine Marketingabteilung, deine Dev-Abteilung. Kannst du meistens mit einem ganz einfachen IP-Filter rausschmeißen, dann werden die nicht mit in deine Daten reingezählt. Auch ein typischer Filter ist so, Bots rauszuwerfen. Man hat in GA sehe ich immer wieder so Referrer, die Bot.allocation irgendwas enthalten, also so völlig komische Verweisquellen, die würde ich auch einfach mal sammeln und immer gucken, dass da der Filter auf dem aktuellen Stand ist und die rauswerfen. Genauso wie ganz, ganz auffällige Auflösungen, so 0 mal 1 Pixel ist auch irgendwie sehr unwahrscheinlich, dass das ein echter Nutzer ist. Natürlich kriegst du da nicht alle Bots raus, aber du machst damit deine Datenansicht schon mal sehr viel angenehmer und sehr viel genauer.
Als würdest du sagen, der Hauptnutzen von Filtern ist dann wirklich, oder der erste Nutzen, um die Datenqualität, was echte Nutzer betrifft, sehr sauber zu halten?
Ja, würde ich schon sagen.
Warst du noch andere Nutzer von Filtern, die du benutzen würdest?
Filter gar nicht so arg viele andere tatsächlich. Was ich aber machen würde, ist, also man kann in GA noch echt, also man kann GA schon richtig customizen und das würde ich auch empfehlen. Also nächstes Ding, was ich immer wieder sehe, ist das Channel Grouping. Das ist per Default, gibt's da eins in Google Analytics, macht aber für die meisten nicht so viel Sinn. Channel Grouping ist praktisch die Übersicht darüber, woher ein Nutzer kommt, also aus welchem Kanal, und die ist per Default so ein bisschen suboptimal, ne? Weil es wird halt zum Beispiel gibt's da Search und es gibt Social, aber es wird dann nicht wirklich unterschieden, weil oft ist es so, dass man halt bei Social eigentlich genauer unterscheiden sollte, woher der Nutzer kommt, weil es gibt natürlich den organischen Social Traffic, also wenn jemand irgendwie einen Instagram-Account hat, einen großen, oder eine geile Webseite, eine geile Facebook-Page, wo viele Nutzer rüberkommen, dann kommen die organisch. Man kann aber auch hergehen und halt Anzeigen auf Facebook, Instagram, TikTok etc. schalten. Und es wäre dann halt Paid Social. Da wäre es halt einfach geil, wenn man die zwei unterscheiden könnte. Einfach um nachher wieder wenn ich zurückkomme auf die Segmente, von denen wir es am Anfang hatten, dass man da einfach segmentieren kann und mal gucken, hey, wie bewegt sich denn organischer Social Traffic durch meine Homepage im Vergleich zu dem Paid Social Traffic?
Ja, auf jeden Fall. Weil Channel Groupings immer auch wieder interessant finde, Du stellst es zwar in Analytics ein, ich glaube über die View-Settings, wenn mich nicht alles täuscht, aber eigentlich das Wichtige ist ja auch, dass du eine saubere UTM-Struktur pflegst überall.
Das geht natürlich voraus.
Muss ich auch sagen, finde ich immer wieder lustig, wenn wir in Accounts wir machen es ja nicht als Dienst oder meistens nicht als Dienstleistung, dass wir die Channel-Groupings aufsetzen, muss man auch sagen, weil das so ein großes Thema ist, wenn man dann teilweise reinschaut und UTM Source, UTM Medium, wirklich die vogelwildesten Sachen drinstehen hat und Campaign irgendwie teilweise so richtige IDs von irgendwelchen Ad-Campaigns, wo man aber gar nicht mehr auf Unternehmensebene vergleichen kann. Das ist wirklich Tipp für jeden. Kümmert euch drum, legt euch in das Thema ein, wie das funktioniert. Ich glaube, du oder hast auch mal UTM-Bilder bei uns mit reingebracht, den wir auch sharen können eventuell. Den packen wir vielleicht in die Shownotes. Aber einfach so wichtig, dass man es sauber aufsetzt, weil, wie du auch gerade gesagt hast, man mag ja wissen, die Leute, die kommen, haben die jetzt schon den Intent, mich als Marke zu suchen, oder sind, also über, kommt die über Pull-Marketing oder kommt die über Push-Marketing, wo die irgendwas im Facebook-Feed gesehen haben und gerade einen ersten Touchpoint mit uns haben, das ist ja im weiteren Verlauf, wie man auch optimiert, so extrem wichtig. Also Channel Grouping, ich liebe, ist so eine Hassliebe, weil es so geil ist, wenn man es richtig macht, aber einfach so ein Hass ist, wenn man das machen muss, weil es so eine Pain-Aufgabe ist. Hast du es mal bei deinem vorherigen Arbeitgeber aufgesetzt, Channel Grouping? Also auch die Struktur drumherum?
Ja, ich konnte mich da so ein bisschen in ein gemachtes Nest setzen tatsächlich, weil mein Vorgänger da brutal gute Arbeit geleistet hat. Der hat auch direkt damit angefangen, das würde ich auch jedem empfehlen, fangt von vorne rein, sobald ihr anfangt, einen Shop aufzumachen und Werbung zu machen und GA aufzusetzen, kümmert euch direkt um eure UTM-Parameter, weil die im Nachhinein aufzuräumen ist wirklich, das ist ein Pain, wirklich ein riesiger Pain. Ich habe schon das ein oder andere Mal gemacht. Ich habe vor allem auch geguckt, dass die eingehalten werden. Das heißt, dass irgendwo, also dass nirgendwo Links irgendwie kursieren, die keine UTM-Parameter haben oder fehlerhafte, dass sie nicht doppelt sind. Genau, und einfach geguckt, dass da ordentliche Daten reinfließen.
Wie hast du das kontrolliert?
Mit einem UTM-Bilder.
Hat dann im Prinzip jeder seine Links reinpacken müssen und du warst dann der die freigegeben hat?
Ja, ganz genau. Also ich habe einen UTM-Bilder gebaut, den ich dann mit meinem Marketing-Team geteilt habe und dann durfte da jeder seine Links zusammenbasteln. Am Anfang habe ich die Leute geschult und darauf hingewiesen, dass sie das halt eben machen sollen, wie sie es machen sollen und dann gerne bei mir nochmal zur Abnahme einfach drüber schauen, dass da nichts doppelt ist, dass da nicht irgendwie was in eine falsche Kampagne reinläuft, dass wir Kampagnen nicht doppelt haben. Das ist dann halt auch was man mit externen viel machen muss. Also, dass du dann extern deinen Agenturen jetzt im Affiliate-Bereich oder so, was wenn die Newsletter-Marketing machen, ne, dass du einen internen Newsletter hast und einen externen Newsletter hast, der halt irgendwie über ein Affiliate-Programm läuft, dass die halt vielleicht nicht in dieselbe Kampagne reinlaufen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Wie hast du es geschafft, dass die Leute dann nicht, das war so das, wo ich ein bisschen aufpassen muss bei dem, wie schaffst du, dass die Leute nicht genervt von dir sind, wenn du die ganze Zeit herkommst, hey, hier ist ein Link, der ist wieder falsch, hier ist nochmal was. Hast du da Tipps für jeden, wie man das geil macht und wie man auch den Leuten vermittelt, warum es so wichtig ist, die UTMs richtig aufzusetzen?
Ja, also extern ist es eigentlich kein Problem. Intern würde ich mir halt eine Struktur überlegen, wie man tracken möchte und wie man dann nachher auch sein Channel Grouping haben möchte. Und wenn man das einmal hat, ist es eigentlich nur noch, man muss im Endeffekt nur noch sagen oder erklären, warum man das so machen möchte und alles so ein bisschen mitnehmen und das nicht einfach irgendwie so forcieren, sondern halt irgendwie einfach mal einen Termin mit dem Team einstellen, erklären, was machen UTM-Parameter, wozu braucht man es, wie funktioniert so eine Analyse, dass sie halt von vorne bis hinten verstehen, warum es so wichtig ist. Und ich glaube, wenn das Team das einmal verstanden hat, dann macht das jeder freiwillig. Und wenn die das auch kapiert haben mit einem UTM-Bilder, dann können die auch selber nachschauen, hey, wie haben wir denn unsere Newsletter gestaltet? Und dann brauchst du die Sachen auch nicht mehr abnehmen. Dann brauchen die sich im Endeffekt nur noch ihren Link da einfügen und per Dropdown-Menüs sich die richtige Kampagne Source und Medium auswählen. Und dann ist das eigentlich super easy für die.
True. Also Learning für alle. Wenn ihr UTMs einführt, macht so easy wie möglich für alle Beteiligten und schaut, dass Verständnis da ist.
Ja, nehmt das Team mit.
Wenn wir uns jetzt nochmal, du hast vorher schon angesprochen, ich habe es gefeiert, Datenmüll. Es wird alles getrackt, man hat so viel Daten, dass man eigentlich wirklich mehr oder weniger drin ersäuft teilweise. Na klar, man kann hier ein Event aufsetzen, dann da noch ein Event. Ich glaube, eine Sache, die wichtig ist auch zum Wissen, was viele Leute auch nicht wissen, es gibt ja ein Hit-Limit bei Google Analytics, zumindest auf dem Free-Konto, wenn man jetzt kein 360 hat, und das sind ja 10 Millionen Hits. Und Hits ist ja wirklich alles so passiert, wenn der Nutzer auf der Website interagiert, ob der jetzt einen Add-to-Cart-Button klickt, ob der auf ein Bild klickt. Und wenn man jetzt überall Events einbaut, irgendwann hat man dieses Hit-Limit erreicht. Ich weiß gar nicht, was genau passiert, wenn jetzt ein Free-Account das hat. Aber ich glaube, die Daten werden gesampled, höchstwahrscheinlich dann. Also du hast keine, oder wird gar nichts mehr getrackt einfach.
Das ist was, was ich auch noch nicht rausgefunden habe. Aber zu dem 10 Millionen Hit-Limit ist ja nicht nur, also das ist ja auf einen Monat gesehen, die 10 Millionen Hits. Es gibt ja auch pro Session ein Hit-Limit, ne, mit 500 Hits per Session. Das ist ja das nächste Problem. Das heißt, wenn man eine Session verursacht und dann irgendwie 1000 Events feuern lässt, kommt man halt auch ans Limit.
Ja, und das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich was, man muss aufpassen, was trackt man, vor allem wenn man jetzt nicht 100.000 Euro mal übrig hat für 360, was ja glaube ich so die Anfangspreise sind. Was ist wirklich essentiell zum Tracken? Und wie sollte man, ich sag mal, Google Analytics sehen? Weil ich finde es, also kurz meine Sicht voraus, dann darfst du gerne anschließen. Ich finde es immer so, wenn wir neue Kunden bekommen oder auch im Erstgespräch sind, dann ist immer so, ja, könnt ihr bei uns mal in die Daten schauen und uns zeigen, was wir besser machen können. Und ich finde, so an Analytics solltest du eigentlich immer hingehen mit einer konkreten Fragestellung. Und ich glaube, dass man so auch eigentlich Analytics aufbauen soll. Du hast dir irgendeine Frage gestellt oder hast irgendwelche Fragen, die du grundsätzlich als Unternehmen hast, die du damit beantworten magst. Gern dein Take on it, ob du sagst, kompletter Bullshit, was ich gerade gesagt habe, oder ob du es ähnlich siehst.
Also bin ich absolut bei dir. Datenmüll ist, glaube ich, so das Schlimmste in GA, was man fabrizieren kann, weil man kann in Daten auch ersaufen und man kann auch alles überanalysieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass man, wenn man etwas tracken möchte, dass man da gezielt mit einer Hypothese um die Ecke kommt. Ich habe das in meiner beruflichen Laufbahn so gehandhabt, dass wenn jemand will, dass ich irgendeinen Button klicke oder irgendwas track, dass die Person mir exakt sagen muss und erklären muss, warum sie das möchte, wofür sie es möchte und was die Hypothese dahinter ist. Weil, also was ich ganz oft gemerkt habe, ist einfach, dass man halt Sachen eigentlich auch mit ganz anderen Metriken schon irgendwie messen kann. Also da war viel, viel Müll einfach dabei, was man hätte nicht umsetzen müssen oder was ich dann letztlich auch nicht umsetzen musste. Und ja, ich bin voll bei dir. Wenn man was tracken will, sollte man sich davor halt erstmal Gedanken machen, warum möchte man das tracken? Ist das überhaupt die richtige KPI? Und was ist die Hypothese dahinter? Ohne Hypothese würde ich nicht einfach hergehen und irgendwie Sachen tracken. Also ganz, ganz, also perfektes Beispiel war, es gibt ein Kundenportal. Und meine Aufgabe war es dann so, da habe ich dann so ein Ticket bekommen, ne, nach Kanban und dann hieß es, ja, mess mal alle Klicks im Kundenportal. Und da musste ich halt auch erstmal fragen, so ja, wofür, also was will man denn herausfinden, was ist die Fragestellung dahinter? Und ohne eine konkrete Fragestellung zu haben, bringen einem die ganzen Klicks halt nicht, weil ja, was hat man damit gewonnen?
Ja, Haufen produzierte Daten, durch die sich wieder ein Webanalyst durchwühlen muss und sich dann nur denkt, ja, warum haben wir so viel Daten? Aber bin ich vollkommen bei dir. Du hast gerade gesagt, bezüglich es gibt teilweise auch Metriken, die es eigentlich schon gibt, mit denen man den Ausgleich herausfinden kann. Hast du ja auch noch ein Beispiel, was du mal gemacht hast, wo eine Anfrage gekommen ist, dass die Leute es ein bisschen besser verstehen?
Also oft wurde ich gefragt, ob ich ein Event aufsetzen kann für beispielsweise einen Klick auf ein Element. Dieses Element gibt es aber nur ein einziges Mal und dieses Element führt dazu, dass eine zweite Seite aufgerufen wird. Das heißt, du brauchst dieses Event nicht, weil du sowieso siehst, wenn einer von Seite A direkt auf Seite B geht, dass er dann, er muss geklickt haben. So, und dafür brauchst du beispielsweise dieses Event nicht.
In dem konkreten Fall, also beispielhaft, wenn wir jetzt mal auf einen Online-Shop gehen, könnte es sein, irgendjemand kommt auf eine Card-Page oder wie viele Leute auf die Card-Page sind und man hat eine URL drin, dann könnte zum Beispiel eine Sequence anlegen, irgendwie hat eine Produktseite besucht und direkt danach die Card-Seite.
Genau, oder zum Beispiel ein Formular ausgefüllt. Ne? Wenn, also habe ich auch schon erlebt, dass nach einem Ausfüllen von einem Formular einfach eine neue Seite getriggert wird, die ist so eine Danke-Seite einfach. Wir melden uns schnellstmöglichst bei dir. Brauchst du auch kein Event. So, du weißt anhand der Page-Views eben, dass dieses Formular ausgefüllt worden ist.
Ja, also nochmal Recap für, also finde ich ultra geil, wie du es gerade erklärt hast. Wenn ihr irgendwas tracken wollt im Shop, sagt nicht einfach, wir setzen alle Events auf, wir tracken alles, sondern habt einfach immer, wie es auch beim Testen ist, eine Hypothese oder klare Fragestellung, was ihr rausfinden wollt. Redet mit eurem Webanalysten oder mit der Person, die bei euch für Analytics zuständig ist, und lasst die einfach, sagt der, ich mag das rausfinden, wie können wir es am besten rausfinden? Weil, ich sag mal so, da probiert er immer die effizienteste Lösung zu finden, wie man das rausfinden kann, am leichtesten, ohne jetzt riesiges oder Entwicklung dahinter zu machen, dass man jetzt Events aufsetzen muss und so weiter. Deshalb, keep it stupid simple. Ich liebe das einfach, so leicht wie möglich die Sachen probieren zum Handhaben. Ultra geil. Was mich noch interessieren wird, ich würde noch gerne über GA4 mit dir ein bisschen reden. Wenn du in Analytics bist, welche Frage stellt, also ich würde jetzt ungern deine Top 3 Reports nennen, sondern eher deine Top 3 Fragen, die du dir stellen würdest, wenn du jetzt im Online-Shop sitzt oder auf Online-Shop-Seite.
Das heißt, du möchtest meine Top 3 Fragestellungen für eine Online-Seite wissen. Okay, ich glaube...
Ja, Online-Shop am besten.
Für einen Online-Shop, ja. Welches Produkt performt am besten?
Ja.
Welcher Channel bringt dir den meisten Umsatz? Beziehungsweise eigentlich würde ich so weit gehen, dass ich sage, wo ist der Return on Invest am besten?
Ja.
Und ich glaube, dass ich mir als Top 3 auch anschauen würde, wie sich die demografischen Merkmale so zusammensetzen meiner Nutzer. Also dazu gehört für mich die Weißverteilung, Altersstruktur, Männlein, Weiblein.
Dem hört sich relativ simpel an, bei dem Report interessiert mich ja gar nicht. Hätte ich nicht gerechnet, dass du den dritten sagst. Warum ist der für dich so wichtig?
Ich finde, du kriegst ein ganz gutes Gefühl für deine Zielgruppe. Das ist schon, wenn du weißt, dass deine Zielgruppe oder deine Nutzer auf deinem Shop 65 aufwärts sind, dann würdest du die wahrscheinlich anders ansprechen, und auch für deine Designabteilung wäre das ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, einfach wie sie Elemente einrichten, weil ich würde jetzt mal sagen, dass die Generation, die jetzt über 65 Jahre, das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber die über 65 Jahre sind, würden wahrscheinlich einen anderen Umgang mit Elementen haben und ein anderes Verständnis für die Bedienung von den Endgeräten haben, als jetzt eine 18- bis 25-jährige Zielgruppe. Also von daher ist das schon relativ interessant. Ansprache ändert sich, Design ändert sich, ja.
True. Also, 3 geile Reports für jeden. Und ein Thema, es brennt mir richtig drauf, weil ich in der Tat auch noch mich noch nicht so viel damit beschäftigt habe wie du. Und das weiß ich jetzt, dass du es bei uns wahrscheinlich am meisten Ahnung hast. GA4. Ich glaube, der ein oder andere hat es in seinem Universal Account schon gesehen, diese blaue Message oben, wo drin steht, Warning, Universal Analytics wird irgendwann 2023 eingestellt, wo ich das erstmal gesehen habe, ist mir erstmal richtig Eierflattern gehabt, dass ich mir so zu sagen, ich mir gedacht habe, scheiße, alles, was ich mir je beigebracht habe, ist jetzt nutzlos. Deshalb würde ich erstmal anfangen. Ich habe Universal Analytics läuft ja in einem, ich glaube, Juni 23 oder sowas aus. Was ist der größte Unterschied zwischen Universal Analytics, also dass jetzt nicht alle Leute einen Herzinfarkt bekommen, dass alles neu wird, aber vielleicht kannst du mir erklären, was ist der größte Unterschied zwischen GA4 und Universal Analytics?
Das ist eine gute Frage, da gibt es einige ziemlich große Unterschiede. Ich glaube, ich würde mal ganz basic anfangen. Man kann jetzt eine App und eine Homepage in derselben Property tracken. Also GA4 wurde das erste Mal als Analytics Web und App vorgestellt und dann irgendwie umbenannt auf allen Wege in GA4. Und das war davor nicht möglich. Da musste man 2 verschiedene Properties anlegen und das ist ganz cool. Ich glaube, dass der zweite große Unterschied der ist, wie das Datenmodell funktioniert. Während in Universal Analytics alles auf, also man hatte Page Views und Event Hits die gelaufen sind und die gefeuert haben, und in GA4 wird halt alles auf Eventbasis sein. Das heißt, es wird gar keine Page-Views mehr geben.
Genau. Kannst du kurz den Leuten vielleicht erklären, was genau ein Event-Hit ist versus Page-View-Hit?
Genau, ein Page-View-Hit ist, wenn jemand eine Seite besucht und eine neue Seite sich durchnavigiert durch den Shop und irgendwie jetzt, keine Ahnung, eine Produktseite aufruft, dann wird ein Page-View gefeuert. Wohingegen, wenn er irgendwo hinklickt oder scrollt, je nachdem, was für Events man aufgesetzt hat, kommen halt Event-Hits, die ausgelöst werden. In GA4 wird halt alles auf Event-Hits sein. Es wird keine Page-Views mehr geben. Das heißt, auch ein Page-View wird ein Event-Hit sein. Das ist nicht mehr unterschieden. Genau.
Ist es dann hauptsächlich auch, wie es in der wie es sich in der Datenstruktur hinten ändert, dass du im Prinzip alles in einer Zeile hast und mehr Sachen hinzufügen kannst?
Du wirst halt unter jedem Hit wirst du halt verschiedene Parameter haben, die da reinfließen, und das wird im Endeffekt gute Frage.
Nochmal neu ansetzen. Größter Unterschied GA4 und Universal Analytics ist dann eigentlich die App-Berichte, also das App und Ding zusammen ist, oder?
Genau, also größter Unterschied wird der sein, dass man halt Web und App, so wurde es auch früher genannt, dass man das eben in derselben Property tracken kann. Das war davor so nicht möglich. Also man musste für die Homepage und für die App eine separate Property aufstellen. Und wohingegen bei GA3 halt eben alles auf Session-Basis mit Page-Views und Event-Hits unterschieden worden ist, ist halt bei GA4 der Fokus auf den User. Und es wird gar keine Sessions mehr geben. Und alles auf Hit-Basis. Es wird nicht mehr unterschieden zwischen einem Event-Hit und einem Page-View, sondern es wird alles auf Hit-Basis sein.
Geil. Heißt, man kann in Zukunft noch mehr analysieren. Da freue ich mich drauf.
es wird eine andere Form von Analysen sein, weil man, also es ist brutal komplex, ermöglicht aber auch extrem viele Möglichkeiten. Man kann für jedes Event hat man die Möglichkeit, 25 Key-Values anzugeben, also 25 Parameter selber zu definieren, wohingegen bei einem klassischen Event in Universal war das ja unterschieden für ein Event in vier Felder. Man hatte ja die Event-Category, Action, Label, und dann hatte man noch einen Value, der mit einem Integer versehen werden konnte, und darauf war man eben limitiert. Genau, und in GA4 kann man sich da komplett frei austoben. Wird aber auch, also man braucht da, glaube ich, ein Konzept, wenn man da rangeht. So ein bisschen konzeptfrei, dann kann es wieder passieren, dass man Datenmüll verursacht.
Das ist schön. Datenmüll, der wird richtig schön. Ich freue mich schon drauf, wenn man wieder die Freiheit hat, alles zum Checken.
Ja. Ach, geil. Was ganz cool ist bei GA4 noch, man hat eine Menge Standard-Events, die jetzt mitgetrackt werden. Also man musste bei Universal zum Beispiel hingehen und halt sich die ganzen Klicks, Page-Scrolls und sowas, musste man sich halt über einen Google Tag Manager einbinden. GA4 wird es halt automatisch mitzählen. Also dazu gehören Page-Scroll, Outbound-Klicks, Downloads von Dateien. Wenn man irgendwie Videos eingebunden hat, wird das mitgetrackt, wenn ein Video gestartet wird, wenn ein Video sich komplett angeschaut worden ist und auch der Progress und viele mehr. Und bei GA4 wird wahrscheinlich standardgemäß die IP-Adresse anonymisiert. Das musste man bei Universal auch noch immer manuell machen.
Geil, also man könnte sagen, obwohl es wahrscheinlich nicht komplett DSGVO-konform ist, wird konformer, schätze ich mal. Also, wenn Google in die Richtung geht, ist schön zum Sehen, würde ich mal sagen. Für alle, die jetzt gerade noch gar nichts mit GA4 machen, Was würdest du denen raten zu machen? Also würdest du sagen, wartet jetzt einfach ab, bis Universal ausläuft, oder würdest du denen schon sagen, fangt schon an zum Tracken parallel mit GA4?
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, fangt an, GA4 aufzusetzen. Lasst auf jeden Fall Universal Analytics weiterlaufen. Auf jeden Fall. Und implementiert GA4 eben parallel, dass ihr einfach A, die Berichte schon habt, dann in dem Jahr, dass ihr Year-over-Year-Berichte habt, die ihr zur Verfügung habt. Und einfach, dass ihr mal ein bisschen Erfahrung auch sammelt mit GA4 bereits, dass ihr nächstes Jahr dann irgendwie nicht dasteht und sagt so, hoppla, jetzt ist GA4 da mit einer ganz neuen Oberfläche und neuen Berichten und ihr habt noch gar keinen Plan, was wir an eure Daten rankommt.
Ja, das stimmt. Was mich interessieren wird abschließend zu GA4, was ist deine persönliche Meinung? Findest du es gut? Findest du es schlecht?
Ich glaube, ich finde es ganz gut, weil man wird ja auch die Google als BigQuery anschließen können, die Cloud-Lösung von Google. Und ich denke, dass die neue Datenstruktur eine geile Möglichkeit bietet, da ziemlich geile Analysen zu machen. Also wo ich mich schon ziemlich drauf freue, ist, dass man endlich mal Clickstream-Analysen machen kann. Dadurch, dass jetzt alles auf Eventbasis ist und man, soweit ich das jetzt im Kopf habe, auch die Timestamps mitbekommt, heißt, man kann sich wirklich anschauen pro Nutzer, was waren die letzten beispielsweise 5 Klicks von einem Absprung von der Seite. Und das ist schon richtig cool.
Das muss ich sagen, finde ich, glaube ich, einen von den geilsten Insights zu GA4, was du gerade gesagt hast, dass man sich anschauen kann, was waren die 5 letzten Klicks vor einem Absprung oder was waren irgendwie Klicksequenzen, die zu einem Verkauf geführt haben. Was ja. Ein geiler Abschluss für die zu GA4. Also, wenn jemand was mitnehmen kann, dann war es, glaube ich, wirklich das. Das ist also krank, wenn man sich das überlegt. Weil Stand jetzt ist ja so, du musst ja alles manuell zusammensuchen. Und vor allem, was die Timestamps angeht, ist ja, also ich wüsste gerade nicht, wie du ein Segment bauen kannst mit aktuellen Eventdaten. Außer machst du es richtig kompliziert. Ultra geiler Insight. Vinny, schon mal vielen, vielen Dank für die ganzen Insights zu GA, Universal Analytics und GA4. Zum Schluss von jeder Podcast-Episode, weil ich es immer ganz geil finde, auch die Menschen kennenzulernen, die hinter dem ganzen Fachlichen stecken. Paar, ich sag mal so, noch eine halbfachliche Frage und 2 persönliche Fragen. Die erste Frage, um nochmal komplett abzuschließen, was ist das Top-Learning, wo du in den letzten Jahren im Web-Analytics-Bereich gemacht hast? Wenn du dich auf eine Sache, abschließen müsstest oder eines, mal dumm gesagt, alles, was du je mal runtergeschrieben hast, Web-Analytics und je weitergegeben hast, wenn nur eine Sache übrig bleibt, was die Leute mitnehmen können von dir, was wäre das?
Puh, gar keine einfache Frage. Das Erste, was mir da aber mit dieser Frage in den Kopf schießt, ist, als Web-Analyst, wenn ihr im Bereich Web-Analytics tätig seid, arbeitet mit euren Entwicklern zusammen. Entwickler sind eure Freunde, im Zweifel seid ihr nicht irgendwie diejenigen, die jahrelange Front- und Backend-Erfahrung haben, sondern sind die Devs und fragt die, lasst Code von denen abnehmen, stellt Rückfragen, redet mit denen und ihr werdet eine Menge lernen.
Geil. Devs are your best friends. 100% agree, wenn es um die technischen Sachen geht. Also kann man immer richtig viel mitnehmen, vor allem die Logik. Eine Sache, wir optimieren im Leben ja, oder ich zumindest, habe relativ viel bis vor kurzem nur auf Arbeit optimiert und auf Daten. Was ich immer relativ geil finde, auch rauszufinden, was sind so die 2 Sachen im Leben oder 2 Experiences, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, die du jedem empfehlen kannst, mal AB zu testen, ob es einem Spaß macht oder nicht.
Okay, Top 1, auf jeden Fall das alleine reisen. Ich kann jedem empfehlen, geht alleine los und ihr werdet merken, ihr werdet nie alleine sein auf Reisen. Kann ich absolut jedem empfehlen, einfach auch mal aus der Komfortzone rauszugehen, den Mut zu haben und geht einfach los und ihr werdet es nicht bereuen. Genau, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und mein 2. Punkt ist auf jeden Fall Mut haben. Habt Mut, egal in welchem Bereich, mal auch größere Schritte zu gehen, mal sich abseits von vom eigenen Gebiet auch ein bisschen umzuschauen, Neues zu lernen, Neues zu wagen, geht mit Mut durchs Leben.
Was war das Krasseste, wo du in den letzten Wochen oder Monaten gemacht hast, was dich richtig Überwindung gekostet hat?
Ja, da gibt's eine Sache, die wirklich richtig schwierig war. Ich habe bei meinem alten Arbeitgeber einen Betriebsrat gegründet und das stößt natürlich nicht nur auf Jubelschreie und das hat richtig Mut gekostet. Es hat richtig Mut gekostet, sich da in dem Punkt zur Zielscheibe zu machen, auch von einigen anderen.
Das glaube ich dir.
Auch da, es hat sich gelohnt, ich habe viel gelernt.
Geil. Ey, zwei geile Learnings. Ich bin mal gespannt, wann der Drift-Betriebsrat kommt.
hoffentlich.
Ja, bin ich erleichtert, Scherz. mein Dad als vollkommener SPDler und auch IG Metaller, ich glaube, der wäre stolz drauf, wenn wir es irgendwann mal einführen. Wer weiß, vielleicht kommt da irgendwann mal was. Ah, geile Learnings, Vinny. Eine abschließende Frage. Mit was misst du für dich Erfolg im Leben?
Mit Glück.
Wie definierst du Glück für dich?
Glücklich bin ich dann, wenn ich mehr Dinge tue, die mir selber gut tun. Wenn immer ich irgendwas tue, was mich selber glücklich macht, ist das für mich ein Erfolg im Leben. Und das ist jetzt keine objektive KPI, die man wirklich messen könnte, aber ich schaue, dass ich glücklich bin, dass ich einen Pfad folge, der mich irgendwie erfüllt und dass ich Dinge tue, die mich erfüllen. Und einfach, dass ich mehr von dem tue, was mich eben glücklich macht.
Geil, geiler Abschluss. Ich muss auch nochmal richtige Props geben. Das ist ja dein erster Podcast, den du heute auch mitgemacht hast. Für den ersten Podcast wirklich Hut ab. Hast 50 Minuten mit mir durchgehalten. Hab mich mega gefreut, Vinny. Danke, dass du da warst. Hab mich ultra gefreut. Ich habe auch ein paar Sachen lernen können. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt oder richtig Nerd-Fragen habt, weil ich weiß, Vinny ist genauso nerdig unterwegs wie viele andere in dem Thema auch. Wo kann man euch am besten erreichen? LinkedIn, E-Mail, WhatsApp?
LinkedIn, Xing. WhatsApp vielleicht nicht unbedingt. Ja, aber auf LinkedIn und Xing könnt ihr mir gerne schreiben, mich kontaktieren.
Dann packen wir deinen Link
auf. Ich freue mich immer auf geilen Austausch zu Web-Analyse und Tech-Themen.
Ey, dann packen wir deinen LinkedIn unten in die Shownotes rein. Hat mich mega gefreut, Vinny. Für alle, die bis jetzt noch gehört haben, mega danke, dass ihr so lange den Podcast angehört habt. Gebt uns gern Feedback, was wir besser machen können die nächsten Male. Wir freuen uns wirklich immer. Und dann kann ich nur sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.